Es ist, wie es ist, aber es ist nicht, wie es scheint. Eine Frau sagt zu ihrem Mann, es wäre mal schön, wenn wir wieder an einem Wochenende was unternehmen würden. Der Mann entgegnet, ja klar können wir was unternehmen. Für ihn ist es eine vage Aussage. Es handelt sich bei ihm um irgendein Wochenende und das Wochenende liegt wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter weg. Sie hingegen hat schon alles geplant. Sie hingegen meint das kommende Wochenende, jetzt in 2 Tagen, und er weiß noch nichts von seinem Glück, dass sie Samstagabend mit ihm tanzen gehen möchte. Ein Missverständnis in unserer Kommunikation. Ein anderes Missverständnis. Schatz, kannst du den Müll runterbringen? Ja, klar kann ich das. Und der Mann ist funktional, ich bin funktional und sage, das nächste Mal, wenn es auf dem Weg liegt, nehme ich den Müll mit runter, also sprich nächsten Morgen. Die Frau meint eigentlich, Schatz, der Müll stinkt schon. Er muss jetzt runter. Ein Missverständnis in unserer Kommunikation. Ein Satz, der echt sehr viel Konflikt bringt. Wäre ich ihm wirklich wichtig, würde er öfter "Ich liebe dich" sagen. Oh, dieser Satz ist sehr gefährlich. Ganz kurz am Rande. Die Liebe eines Mannes wird nicht an diesem Satz bemessen. Der Mann drückt seine Liebe vielmehr, er ist nicht so der Held der Worte. Amen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Er ist mehr derjenige, der seine Liebe durch Taten ausdrückt. Gerne hänge ich hier den Bilderrahmen schon zum 3. Mal 10 Zentimeter weiter nach links, rechts, so hoch, runter. Gerne hole ich dich ab, wenn du im Regen stehst an der Bushaltestelle und der Bus nicht fährt. Die Liebe des Mannes drückt sich anders aus. Ich würde auch nicht zu meinem besten Kumpel sagen, du bist so wichtig für mich. Alter, ich brauche dich so sehr. Ich hab dich so unglaublich gerne. Das würde ein Mann zu seinem besten Freund weniger sagen. Ein weiteres Missverständnis. Heute siehst du gut aus. Also sah ich gestern nicht gut aus? Diese Hose ist ganz okay. Also findest du sie hässlich? Ein Missverständnis nach dem anderen. Wenn es dir irgendwie bekannt vorkommt, darfst du mal ganz kurz dezent Amen sagen. Ja, okay. Ich habe hier einen Satz gelesen oder ein bisschen Absatz gelesen. Ich dachte, ich muss ihn euch unbedingt vorlesen. Ich fand ihn zum Schmunzeln. Frauen sammeln Komplimente und positive Bestärkungen wie Pilze und Beeren in einem Körbchen, wie echte Sammlerinnen. Nach dem Motto, was ich habe, das habe ich. Sie sind sich der Gefühle des Mannes oft unsicher und fragen nach. Der Mann dagegen sieht das Ganze aus der Perspektive des Jägers. Die Frau habe ich ja bereits erbeutet. Folglich muss er nicht ständig etwas dazu sagen. Dass er seine Gefühle nicht immer pronto formuliert, heißt nicht, dass er weniger hat als sie und dass er seine Frau nicht bezaubernd findet. Und wenn er es dann sagt, dann meint er es auch so. Es ist, wie es ist, aber es ist nicht, wie es scheint. Missverständnisse sind so typisch für unser zwischenmenschliches Leben. Oft entsteht ein Konflikt daraus und oft hinterlassen wir beim anderen Traurigkeit, Unverständnis bis hin zu Streit. Missverständnisse unter anderem entstehen durch folgende Art und Weise. Durch Fremdwörter. Wenn ein Wort fällt, das der andere schon gar nicht versteht. Potenzial darin, sich misszuverstehen. Durch falsche Situation oder Ort, das Gesagte passt jetzt einfach hier nicht hinein. Durch Ironie, Witze, Sarkasmus, Doppeldeutigkeit. Wir Menschen, wir neigen dazu, negativ zu interpretieren. Also wenn hier ein Wort kommt, was eine Doppeldeutigkeit hat, eher interpretieren wir das Schlechte. Und zu guter Letzt durch Unaufmerksamkeit. Oft bin ich eher derjenige, der zuhört, um schnell zu antworten. Und weniger der, der zuhört, um mein Gegenüber wirklich zu verstehen, was er auf dem Herzen hat. Ich bin aber sehr froh, dass Missverständnisse kein neues Phänomen sind. Sie sind schon über tausende Jahre alt. Und wir schauen heute Morgen in eine Geschichte zwischen 2 Männern hinein, die heftig aneinander vorbeigeredet haben. Wir orientieren uns am Markus-Evangelium und überfliegen hier Kapitel 8 bis Kapitel 10. Ganz kurz zu Markus. Wenn ich sage Evangelium, ist eigentlich ein griechisches Wort, das wir einfach so übernommen haben in unseren Vokabularschatz. heißt eigentlich gute Nachricht. Es ist die gute Botschaft von Markus, die er über Jesus Christus schreibt. Markus war selbst nicht einer der 12 besten Freunde von Jesus. Er hat alles durch Augenzeugenberichte niedergeschrieben und er war der Assistent von Petrus, der wiederum war einer von diesen 12 Freunden. Und er bringt das Ganze in eine brillante Reihenfolge, um zu zeigen, wer ist dieser Jesus? Das Buch baut er so durch, wie so ein Theater, in 3 Akte ein. Und im ersten Teil hält sich so Jesus komplett in Galiläa auf. Der zweite Teil reist dann Jesus von Galiläa nach Jerusalem und dort wissen wir, dass auch sein Leben zu einem Höhepunkt oder zu einem Ende kommt. Und immer wieder sind es in jedem Teil, jedem Akt wiederkehrende Themen. Es ist immer, dass Jesus etwas macht, was für Aufregen sorgte und dann das Gespräch mit den Menschen. In dem ganzen Evangelium dreht es sich darum, wer ist dieser Jesus? Wer zum Geier ist dieser Jesus? Der Typ ist anders, er sagt Dinge, die provozieren mich, er eckt an mit allem, was er tut, aber irgendwie sind seine Absichten ja doch gut, er heilt auch Menschen. Wer ist dieser Typ? Es ist interessant, diese Frage, wer ist dieser Jesus, möchte Markus dir und mir näher bringen, aber Markus sagt nur einmal, was er selbst denkt. Nur einmal im ganzen Buch, in 16 Kapiteln, nur in Vers 1, in dem allerersten Vers schreibt er, dies ist der Anfang der guten Nachricht von Jesus, dem Retter, Messias, dem Sohn Gottes. Danach hält er mehr oder weniger seinen Mund und möchte dir zeigen, das hat Jesus getan. Das war ein Gespräch, das er danach führte. Und du als Leser darfst selbst beantworten, wer ist dieser Jesus für dich persönlich? Alles beginnt damit, dass Jesus öffentlich auftritt. Es kommt zu seiner Taufe, die Bestätigung aus dem Himmel in einer Wolke. Das ist mein geliebter Sohn. Ich liebe ihn. Mein Herz hat Wohlgefallen an ihm. Und Jesus fängt an, heilt Menschen, vergibt sogar Sünden. Das darf nur Gott. Wer ist dieser Mensch, der sich anmaßt, das zu tun, was eigentlich nur Gott darf? Und diese Taten, diese Handlungen, der Dienst an den Menschen hat verschiedene Reaktionen. Hier gibt es die einen, die sagen, ich bin voll dafür, der Typ hat mich umgehauen, ich möchte ihm nachfolgen. Die einen sind neutral und sagen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon denken soll. Und wiederum andere lehnen ihn komplett ab, bis hin zu den geistlichen Leitern des Landes. Jesus ist überhaupt nicht überrascht und reagiert direkt darauf, wie sie reagieren. Und er vergleicht seine ganze Botschaft vom Reich Gottes mit einem Senfkorn. Das kleinste unter den ganzen Samen, das kleinste Saatgut, und sagt, so unbedeutend ist das Reich Gottes. In erster Linie scheint es so unbedeutend und es wird zu einem der größten Bäume der damaligen Zeit und alle Vögel des Himmels finden darunter Platz. Was ihr bewertet, ist unscheinbar, in euren Augen, hat aber eine sehr große Auswirkung. Vergleicht somit das Reich Gottes und die Verwirrung, wer ist dieser Jesus, wird immer größer, dass auch schon die 12 Jünger anfangen sich zu fragen, was ist mit ihm? Wer ist das? Welche Art von Mensch ist das? Und hier haben wir ein Gespräch unterwegs, während Jesus von Galiläa nach Jerusalem reist, in Kapitel 8. Auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia. Und wiederum andere sagen, einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr, was denkt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus. Jesus ist sehr interessiert daran, was Menschen über ihn sagen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich mag auch gerne wissen, was andere über mich denken, was andere über mich sagen. Für Jesus ist es genauso wichtig. Er handelt hier absolut menschlich und will wissen, was reden die Leute über mich. Erstaunlicherweise kriegt er gute Antworten. Johannes der Täufer. Wow, sein Cousin, paar Kapitel vorher gestorben. Und sie denken wirklich, er sei eine Legende, die von den Toten wieder auferstanden ist. Andere sagen, du bist Elia, wieder einer, der tot ist. Hunderte Jahre zurück. Und hier ist es so super interessant, dass Petrus einen Geistesblitz hat. Wie aus der Pistole antwortet er, du bist der Christus. Offensichtlich ein Fremdwort, wie wir gleich sehen werden. Damals, und das war die Vorstellung von Petrus, du bist der lang ersehnte Retter, auf den wir endlich warten. Das Volk war unterdrückt, die Römer marschierten ein, die Besatzungsmacht, das ganze Land lebte eigentlich im Terror. Und so erwartete man von einem Messias, einem Retter, er wird kommen, uns befreien, unsere Unterdrückung wegnehmen. Die Römer endlich, was sie verdienen, wird er es ihnen geben und wird herrschen. Und die Vorstellung ist, ich werde links und rechts neben ihm sein, wenn er dann soweit ist und herrscht. Jesus korrigiert ihn und sagt, absolut nicht meine Ansicht. Während du an einen Sieg denkst, denke ich vielmehr an Aufgeben, mich erniedrigen. Ich sehe mich vielmehr als einer, der dient, nicht der herrscht. Vielmehr als einer, der sehr viel leiden wird. Ja, ich sehe mich sogar als Opfer. Und er fängt hier wirklich an, offen zu reden, was das ganze Alte Testament über ihn sagt. Und er kommt auf den Punkt, ja, ich werde auch sterben für die ganze Sünde des Volkes. Messias, offensichtlich ein Fremdwort, offensichtlich ein Wort, das eine Doppeldeutigkeit enthält. Und dann kommt es zu der heftigen Auseinandersetzung. Petrus nimmt ihn beiseite und sagt, was fällt dir eigentlich ein? Was denkst du eigentlich? Das wird dir nie und nimmer widerfahren. Er versucht ihn mit aller Macht abzuhalten. Und dann die berühmte Antwort von Jesus. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Hier prallen zwei Vorstellungen aufeinander. Sieg gegenüber von Niederlage, Ruhm, Erniedrigung, Demut, herrschen, erniedrigen, ja, das ganze Leben immer mehr zu bekommen und seine Vorstellung immer mehr wegzugeben, bis hin zu sterben. Unsere Vorstellung, dass wir immer mehr bekommen, das prägt unsere Gesellschaft. Du wirst größer, mehr Einfluss haben, du wirst mehr in der Karriere, immer mehr, mehr, mehr. Seine Vorstellung ist immer weniger, weniger und weniger. Bei ihm ging es so weit, sogar bis in den Tod hinein, für dich und für mich. Hier dreht sich so viel darum, was Menschen für Vorstellungen haben von Jesus Christus. Deine und meine Vorstellung von Jesus Christus. Und er wird nicht müde zu betonen, dass er das überhaupt nicht ist, was jeder denkt. Für sie ging es immer darum, wer ist der Größte, wer ist der Erste. So auf dem Weg nach Jerusalem und sie checken, er wird sterben. Sie haben Angst und fragen sich, will er jetzt wirklich hinauf nach Jerusalem? Und selbst auf diesem Weg kommt die Mutter von zwei Jüngern und sagt, Jesus, kannst du mir einen Gefallen tun? Wäre es möglich, dass meine Söhne links und rechts im Himmel neben dir sitzen? In Anwesenheit der 10 weiteren. Wie dreist ist das denn? Es dreht sich immer darum, wer ist der Größte, wer ist der Erste, wer ist der Beste, wer ist der Schnellste. Wir kennen so Menschen und die sind nicht immer leicht für uns, mit ihnen umzugehen. Interessant ist, für Jesus ist die Frage, wer ist der Erste, unglaublich wichtig. Das ist nicht arrogant, der Erste zu sein. Nur bei Jesus ist es so, nicht der Erste, der sich in den Vordergrund drängt, ist der Größte, sondern der Erste, der die allerniedrigste Arbeit macht und dazu greift, den anderen zu dienen. Und in seinem Fall war es die Füße waschen. Eine der niedrigsten Arbeiten. Für ihn ist der Größte, der als allererstes die niedrigste Arbeit zur damaligen Zeit machte. Und das Gleiche denkt er von sich selbst. Das Gleiche würde er sich immer wieder sagen, ich bin der Erste, der es macht. Und seinem Beispiel folgen wir. Es ist, wie es ist, aber es ist nicht, wie es scheint. Es geht irgendwie nicht in die Köpfe der Leute. Es geht nicht mal in die Köpfe der 12 besten Freunde von Jesus. Was seine Vorstellung ist und was ihre Vorstellung ist oder was ihre Erwartung ist. Und das führt zu einer letzten Szene. Jesus nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Dort vor ihren Augen veränderte er sich plötzlich sein Aussehen. Seine Kleidung wurde blendend weiß, so weiß, wie sie keine Waschmaschine der ganzen Welt hätte reinigen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Ich habe kein besseres Wort gefunden. Da steht ein Wort, seine Kleidung wurde so weiß, wie es kann kein Mensch verstehen. Und ich dachte mir, besser als mit Perwoll gewaschen. seine Kleidung besser als jede Waschmaschine sie hätte reinigen können. Er wird komplett verwandelt. Es ist ein Moment, unglaublich nachzuvollziehen. Die sind auf diesem Berg und sein ganzes Aussehen verändert sich. Er fängt an zu strahlen. Seine Schönheit entfaltet sich für einen Moment komplett. Und dann auf einmal kommt eine Wolke herunter und noch Mose und Elia tauchen auf. Das war der Moment, wo jeder, der das Alte Testament gut kannte, eine Parallele zog. Jedes Mal, wenn Mose auf dem Berg war, Berg Sinai, kam die Wolke herab und Gott war da. So oft gibt es so einen frommen Slang bei uns oder auch so einen Slogan: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ganz einfach übersetzt: Ich möchte deine Gegenwart erleben. Weil Herrlichkeit bedeutet Gegenwart und Mose bittet darum und die Gegenwart Gottes in Form einer Wolke war da. Und so war die Gegenwart Gottes auch bei dem Volk, als sie mit der Wolkensäule und mit der Feuersäule den ganzen Tag unterwegs waren. Und die Gegenwart Gottes war da jedes Mal, wenn Mose auf dem Berg war. Und als Elia auf dem Berg war, war die Gegenwart Gottes wieder da. Und jetzt in dem Moment, wo Jesus auf dem Berg ist und die Wolke wieder da ist und wieder sagt die aus der Wolke spricht Gott und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, wird für den Leser deutlich, Jesus ist Gott persönlich. Gott zeigt gewissermaßen auf Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und es wird deutlich, die Gegenwart Gottes spricht das über Jesus. Jesus ist die Gegenwart Gottes hier auf der Erde gewesen, in Fleisch und in Blut. Und dann stelle ich mir das so vor, das ist so ein Moment, wo du einfach mal den Mund halten musst. Bitte, sei einfach mal ruhig. Genieß den Moment. Du kommst hier in das Privileg, die Stimme von Mose zu hören. Sie unterredeten sich, heißt es hier, und die Stimme von Elia zu sehen. Ein sehr hohes Privileg. Bitte sei doch einfach mal ganz kurz ruhig und lausch doch mal, wie Mose redet und Elia. Petrus hat eine bessere Idee. Hey, hier ist so schön. Bitte lass mich 3 Hütten bauen. Für Mose eine, für Elia eine und für dich, Jesus. Das kann nur zu einem Missverständnis führen. Es ist der falsche Ort, die falsche Situation und definitiv ist er unaufmerksam. Es hat einen bestimmten Grund. Mose und Elia tauchen nicht einfach so auf, weil Jesus sie vermisst hatte und mal wieder was mit ihnen quatschen wollte. Hier heißt es, sie redeten zusammen. Und ganz konkret meint man, sie reden mit ihm über sein Ende. Was ihn erwarten wird, dass er jetzt nach Jerusalem hochgehen wird und dann aus. Er wird sterben. Und sie reden konkret mit ihm, ermutigen ihn, mach weiter. Es ist nur noch so kurz, die Mission Gottes, nur noch so kurz. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gleich ist der Plan des Vaters vollständig erfüllt. Der Mensch lebt wieder in guter Beziehung, mit perfekter Beziehung mit Gott, seinem Vater. Es hat einen bestimmten Grund, dass Mose und Elia auftauchen. Nicht einfach so. Und wie atemberaubend, dass der Sohn Gottes, wir denken immer, es war seine Mission, ja klar. Er kam auf diese Erde, er hatte das Ziel, er wusste um sein Ziel, aber es war nicht einfach so irgendwie leicht für ihn. Das hat er nicht einfach so gemacht, weil er, ja, irgendjemand muss es ja machen. Es war unglaublich hart für ihn und wie genial, dass er eine Ermutigung braucht und wie genial, dass diese Szene zeigt, in Jesus Christus ist Gott persönlich hier auf dieser Erde, begegnet Menschen in ihrer Not und es wird deutlich, die Gegenwart Gottes, also Jesus, wird sterben für alle Sünden der ganzen Welt, auch für die seiner Feinde. Und ab hier geht eigentlich alles ziemlich schnell im Markus-Evangelium. Jesus am Passafest zieht er ein in Jerusalem, schmeißt alle aus dem Tempel raus, die nichts da verloren haben. Die geistlichen Leiter denken sich, das reicht jetzt, das Maß ist voll. Es kommt zur Verhörung, zur Geiselung, also Folterung und zur Kreuzigung. Ab da geht alles sehr, sehr schnell. Höhepunkt bei der Kreuzigung ist eigentlich, dass der Leser eine Parallele entdeckt. Im ersten Teil war es die Wolke bei seiner Taufe, die bestätigt, das ist mein geliebter Sohn. Auf dem Berg ist es die Wolke, die das erneut sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt bei der Kreuzigung alles andere. Keine Wolke, absolute Finsternis. Den halben Tag lang. Keine Stimme aus dem Himmel. Nicht die Stimme Gottes, die nach unten schallt, nur eine Stimme, Jesus, der schreit und nach seinem Vater ruft. Und obwohl alle Familienangehörige, Freunde, einer seiner besten Freunde, die Frauen, die ihm dienten, alle anwesend sind, wird der Fokus verlagert von diesen besten Freunden auf eine Person, die hätte man nie erwartet. Ein römischer Soldat. Und er sieht sich das Ganze an, schaut zum Kreuz, schüttelt den Kopf. Hä? Dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes. Und er ist der Erste im ganzen Markus-Evangelium, der diese Antwort, wer ist dieser Jesus, richtig versteht, ohne das Fremdwort zu gebrauchen, ohne eine Doppeldeutigkeit zu verstehen. Er ist der Erste, der diese richtige, konkrete Antwort sagt. Dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes. Kein Wunder, dass Jesus über sich selbst sagt, in Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen, Jesus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seine Selbstaussage über sich. Und wir dürfen Missverständnisse vermeiden. In Bezug auf unsere Mitmenschen, das ist schon sehr schwer, Missverständnisse zu vermeiden. Passiert mir einmal mindestens am Tag. Aber wir haben super Fragestellungen, wir haben super Hilfestellungen, wie wir das besser gestalten können. Wir können nachfragen, hey, wie meinst du das? Verstehe ich dich richtig? Und dann fass kurz zusammen, was du gehört hast. Was hast du erwartet? Was hätte ich deiner Meinung nach besser machen können? Oder auch, was wünschst du dir von mir? Alles Hilfestellungen für unsere Kommunikation, dass sie besser gelingt mit unseren Mitmenschen, in unserer Ehe, in unserer Beziehung. Die Frage ist, wie vermeiden wir Missverständnisse mit Jesus? Ich glaube, es beginnt damit, dass du deine Vorstellungen einmal überdenkst oder auch sie loslässt. Lass deine Vorstellung von Jesus Christus los. Er definiert selbst, wer er ist. Petrus konnte ihm nicht sagen, du bist der Messias und das hat so, so und so auszusehen. Jesus sagt, nein, ich definiere selbst, wer ich bin, was ich tue und wie ich handle. Wir können ihm nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat, wie er mein Leben zu gestalten hat. Ich kann ihm nicht vorschreiben, wann er zu heilen hat, wann er unsere Kinder zurück auf den Weg mit Jesus bringt. Wir können ihm nicht vorschreiben, dass unsere Ehe gelingen soll, unsere Beziehung gelingen soll. Aber wir können weiterhin ins Gespräch mit ihm gehen. Bleib dran im Gebet. Sonntag für Sonntag füllen Menschen gleiche Gebetskarten aus. Und ich bin super stolz auf diese Menschen, weil sie wissen, ich lasse nicht los. Es ist wie bei einer Pflanze. Ich habe zu Hause auf dem Balkon Tomaten und ich weiß, eines Tages kommen Tomaten. Und ich werde nicht die Pflanze anschreien dafür, dass endlich jetzt Tomaten doch kommen sollen. Ich sehe so kleine grüne Bällchen, aber ich weiß, ich muss noch warten. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn er noch nicht den Zeitpunkt definiert hat, einzugreifen, dann warten wir weiter. Hat er sich noch nicht entschlossen zu handeln, dann hast du noch nicht lange genug gewartet. Ich mach dir Mut. Bleib dran im Gebet. Geh neu ins Gespräch mit ihm. Fang eine neue Kommunikation mit Jesus an. Bring ihm das. Und ich möchte diese Frage, wer ist Jesus für dich persönlich, die ganz nah ranbringen. Diese Frage kannst nur du beantworten. Ist er wirklich die Antwort für dein Leben, für deine Zukunft, für deine Ziele, für deine Probleme, für deine Familie? Ist er die Antwort für dein Leben nach dem Tod? Oder hast du was ganz anderes erwartet? Hast du in Jesus was ganz anderes erwartet? Diese Frage kannst nur du beantworten. Als sie auf dem Berg waren, als Mose, Elia und Jesus da waren, gibt es eine Auslegung, sie hat mich sehr ermutigt. In dem Moment, wo Mose auftaucht, erinnern wir uns daran, er hat alle fünf Bücher Mose von Gott an das Volk weitergeben. Also die fünf Bücher des Gesetzes. So in Mose ist das ganze Gesetz vertreten. In dem Moment, wo Elia auftaucht, einer sehr großen Propheten, ist in Elia das ganze Prophetentum und die ganze Prophetie vertreten. Und von Jesus wissen wir, in Person ist er Gnade um Gnade. So haben wir Gesetz in Person, Prophetie in Person und Gnade in Person an einem Ort. In gewisser Maßen verlassen ihn die Leute. Und später wissen wir, jeder hat ihn verlassen. So, das Gesetz geht, die Prophetie geht, allein was bleibt, ist die Gnade. Und ich möchte es dir weitergeben, ich möchte dich ermutigen, wo Menschen dich verlassen, allein die Gnade Gottes bleibt in deinem Leben. Und nur durch diese Gnade habe ich Gnade für meine Kommunikation mit meinen Mitmenschen, kann neue Konflikte angehen und sie klären, weil ich in Jesus Christus Gnade habe, Vergebung habe, Liebe habe, Annahme habe und ein Leben nach dem Tod. Wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Oder habe ich einen Retter erwartet, von dem ich was ganz anderes erwartet habe? Es ist, wie es ist, aber es ist nicht, wie es scheint. Ich würde gerne mit uns zusammen beten. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Beziehungsweise werden wir es heute Morgen so machen. Die Band wird ein Lied spielen. Und ich komme danach nochmal und trage diese Frage an dich heran. Wer ist Jesus für dich persönlich? Und mir geht es um drei Menschengruppen. Zuallererst Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Ein Retter für dein Leben, der all deine Sünden vergibt, der dir einen Neustart gibt. Und hier rede ich von Menschen, die Jesus Christus noch nie in ihr Leben aufgenommen haben, noch nie eine Beziehung mit ihm eingegangen sind. Sehr gerne möchte ich eine Einladung nach diesem Lied aussprechen, ob du Jesus zum allerersten Mal in dein Leben aufnehmen möchtest. Und du hast demnach ein Lied Zeit, dir das nochmal vor Augen zu halten, was das bedeutet. Ich möchte eine zweite Personengruppe ansprechen, die einfach zu Jesus zurück wollen. Die sagen, hey, ich war ein bisschen länger ohne ihn unterwegs. Ich möchte mein Leben eigentlich wieder mit ihm gestalten. Ich würde gerne für diese Menschen beten, die sagen, ich möchte zurück zu Jesus. Und eine dritte Personengruppe. Es geht mir hier konkret um Vorstellungen, die wir loslassen. Jesus definiert selbst, wer er ist. Und ich möchte Menschen segnen, für sie beten, die sagen, ich habe was ganz anderes erwartet. Und seit längerer Zeit erhebe ich schon einen Anspruch an ihn, dass er das, dies und jenes tun muss. Er muss einfach heilen. Und ich lade ein, nach diesem Lied Erwartungen und Vorstellungen einmal mehr loszulassen und sich von Gott überraschen zu lassen.